Ja, noch einen schönen guten Morgen. Ich habe heute einen ganz kurzen Bibeltext mitgebracht, nur ein paar ganz wenige Verse. Und zwar stehen in Markus, die Verse in Markus 1, die Verse 35, Vers 39. Und ich will sie zum Anfang schon mal lesen. Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Simon und seine Gefährten zogen ihm nach und fanden ihn. Alle suchen dich, sagten sie. Jesus antwortete, wir wollen jetzt weitergehen in die umliegenden Dörfer. Ich muss auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. So zog Jesus durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die gute Nachricht und trieb die bösen Geister aus. Bis dahin. Was war das für ein Tag? Petrus war noch ganz euphorisch. Er war mit seinen Jüngern nach Kapernaum gekommen und gemeinsam gingen sie in die Synagoge. Dort hatte Jesus zu den Menschen gesprochen und er hatte ihnen gesagt, dass Gottes Herrschaft gekommen sei und angebrochen sei. Er brachte ihnen diese neue, frohe Botschaft. Und die Menschen merkten, dass hier etwas ganz anders war, dass das nicht so war wie sonst. Und sie spürten diese Vollmacht, die Jesus hatte. Und waren tief ergriffen. Und so wie das auch Petrus war, als er von Jesus gerufen wurde. Er war tief ergriffen. Und dann trieb Jesus auch noch böse Geister aus. Ein Mann, der besessen war, machte Unruhe. Und er griff Jesus während seiner Predigt an. Jesus befahl, dem Geist zu schweigen und den Mann in Ruhe zu lassen. Und der Mann wurde ganz normal. Der Geist musste weichen. Und dann auch das erlebten die Menschen in der Synagoge hautnah. Und auch Petrus. Nach dem Gottesdienst gingen sie dann zu Petrus nach Hause. Und dort wollten sie übernachten. Als Petrus dann heimkam, war seine Schwiegermutter schwer krank. Lag mit Fieber im Bett und konnte überhaupt nichts tun. Eigentlich wollte sie sich ja um die Gäste kümmern und sie versorgen. Jesus ging zu ihr, nahm ihre Hand, er richtete sie auf und sie wurde gesund. So als ob nichts gewesen wäre, stand sie auf und ging ihrer Arbeit nach, sorgte sich um die Gäste. Ja, wir würden sagen, sie war wieder fit, ne? So viel war passiert. Erst der von dem Geist besessene Mann, dann die geheilte Schwiegermutter. Das spricht sich natürlich herum. Und auch das, was die Menschen spürten, was sie erlebt haben, diese Vollmacht Jesu. Und es wundert dann nicht, dass immer mehr Leute aus der ganzen Umgebung kamen, Kranke zu ihm brachten, bis spät in die Nacht. Und Jesus heilte sie alle. Und dann war es doch endlich ruhig geworden. Und die Menschen konnten schlafen gehen. Bereits am frühen Morgen wurde gerade hell, klopfte es schon wieder. Und die ersten Menschen kamen, die zu Jesus wollten, weil sie Hilfe brauchten, weil sie geheilt werden wollten. Und Petrus konnte das auch gut verstehen und wollte Jesus wecken. Aber der war nicht mehr da. Jesus war in aller Frühe, als es noch still und dunkel war, weggegangen. Das konnte Petrus nicht verstehen. Kopfschüttelnd ging er los und sagte, wir müssen ihn suchen. Und nach langem Suchen fanden sie ihn dann an einem einsamen Ort weit draußen vor der Stadt. Und er betete. Vielleicht hat Petrus zu ihm gesagt, Meister, ich habe ja nichts dagegen, dass du betest. Das ist ja auch okay. Aber gibt es jetzt nichts Wichtigeres zu tun? Jedermann sucht dich. Die rechnen doch mit dir. Du musst sofort kommen. Alle wollen dich sehen. Da kannst du doch nicht einfach davonlaufen. Und vielleicht ging Petrus auch durch den Kopf. Das ist doch die Chance. Du kannst doch jetzt zeigen, wer du wirklich bist. Aber Jesus reagiert ganz anders, als wir das vielleicht erwarten würden. Er sagt, die haben das Evangelium schon gehört. Es gibt noch viele weitere Orte, wo wir hingehen sollen, um die Botschaft weiter zu sagen, wir gehen. Wir gehen weiter. Alle sollen die gute Nachricht von der Liebe Gottes hören. Dazu bin ich gekommen, sie zu verbreiten. Was Petrus da gedacht hat, was ihm durch den Kopf geht, erfahren wir nicht. Die Bibel ist ja immer sehr knapp. Manchmal hätte ich gern ein bisschen mehr da stehen, was sie so gefühlt und gedacht haben, aber das ist nicht da. Aber wir erfahren, dass Jesus mit den Jüngern weiterzog. Er predigte, heilte Menschen, machte frei. Ich lese den kurzen Bericht im Markus-Evangelium nochmal. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Er aber erwiderte: Lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Es ist die Reihenfolge aufgefallen dessen, was Jesus tut. Sie zeigt uns, wie Jesus seine Prioritäten setzt. Und sie zeigt uns auch und weist uns darauf hin, woher er seine Vollmacht hatte. Als erstes betet er. Danach verkündigt er die frohe Botschaft. Und dann handelt er. Voller Barmherzigkeit, in Wundern, Heilungen, er macht die Menschen frei. Jesus hat viele Stunden gebetet. Wir lesen an anderen Stellen, dass Jesus oft ganze Nächte durchgebetet hat. Markus beschreibt in seinem Bericht ausdrücklich den Zeitpunkt vor Sonnenaufgang. Das macht auch deutlich, dass Jesus da nicht dieser Tradition der jüdischen Sitte folgte. Da war es normal oder es war die Tradition und die Sitte, dass fromme Juden dreimal täglich beteten. Einmal bei Sonnenaufgang, einmal so um 15 Uhr mittags und einmal bei Sonnenuntergang. Beten darüber hinaus oder gar zu jeder Zeit, das stieß eher auf Skepsis, galt sogar teilweise als verboten, weil man kann doch Gott nicht den Allerhöchsten jederzeit belästigen. Jesus aber machte das anders. Er betete zum einen zu unkonventionellen Zeiten und er betete stundenlang. Er war in ganz engem Kontakt zu seinem Vater und er ließ sich nicht durch irgendwelche Traditionen und Richtlinien daran hindern. Das zweite ist die Predigt. Jesus verkündet den Menschen die frohe Botschaft. Dazu bin ich gekommen, das ist mein Auftrag. Und das ist ihm auch wichtig, dass er nicht nur eine feste Hörerschaft um sich versammelt, die ihm vielleicht dann auch wohlgesonnen sind, sondern dass er es möglichst vielen Menschen sagt. Er hätte ja auch in Kapernaum bleiben können. Ich denke, da hätte er noch ganz der Weile, hätte er sich dort wohlfühlen können, gut umsorgt von der Schwiegermutter des Petrus. Aber darum geht es ja gar nicht. Ihm geht es um seinen Auftrag, um seine Mission. Und für ihn ist das auch eine Frage des Gehorsams seinem Vater gegenüber. Das dritte sind Taten der Barmherzigkeit. Er heilt die Menschen, er macht sie frei. Wenn wir die Berichte über Jesus lesen, dann erfahren wir, dass er, wo immer er hingeht, Menschen heilt. Jesus kümmert sich um den ganzen Menschen. Er macht nicht die Tür zu, wenn er sein Wort verkündet hat, sondern er ist für den kompletten Menschen da. Wieso ist eigentlich für Jesus das Gebet so wichtig? Er setzt es an erster Stelle und er lässt sich auch nicht davon abhalten. Man könnte ja nur mal sagen, als Gottes Sohn weiß er doch, was er hier machen soll. Er weiß, kennt doch seinen Auftrag. Er ist Gottes Sohn. Aber trotzdem sucht er den ständigen Kontakt zu seinem Vater. Vergessen wir nicht, Jesus ist als Mensch auf dieser Erde und er lebt auch als Mensch hier. Natürlich bleibt er Gottes Sohn, aber trotzdem. Wir lesen in der Bibel ganz Mensch. Im Gebet erfährt er, was Gott von ihm will. Ja, in Kapernaum wäre er gut versorgt gewesen. Das wäre einfach und sicher gewesen. Die waren ja froh mit ihm. Und den anderen wäre er nicht gefährlich geworden und wer hätte ihm dann ans Leben sollen? Aber Jesus zieht sich zurück ins Gebet und geht in die Gemeinschaft mit Gott und in Einklang mit dem Willen Gottes kehrt er dann an seine Aufgabe zurück. Ausgerüstet mit der Vollmacht Gottes. Ich denke, dass Jesus uns hier durch sein Beispiel eine ganz wichtige Anleitung für ein gelingendes Leben als Christ im Einzelnen, aber auch als Gemeinde gibt. Schauen wir uns doch zunächst einmal unser persönliches Leben an. Wie oft nimmt uns der Alltag so gefangen, dass kaum Zeit für etwas anderes bleibt. Und schon gar nicht Zeit, um sich in Ruhe zurückzuziehen zum Gebet. Es gibt sicher Situationen, in denen man sagen kann, da ist einfach kein Raum. Und es geht ja vielleicht auch gar nicht um diese stundenlange. Welche junge Mutter kann schon sagen, so die nächsten 2 Stunden sind mir oder die nächste halbe Stunde, wenn das Baby schreit, schreit's. Aber ich weiß auch von mir und auch von meiner Beobachtung, dass Prioritäten manchmal einfach falsch gesetzt werden. Es gibt ja auch noch so viel zu tun, was so wichtig ist und was wir nicht warten lassen wollen, was uns unterbricht oder stört. Und ich will nur mal ein paar Beispiele nennen, ohne das jetzt mit erhobenem Zeigefinger zu tun, das ist mir fern, aber einfach, vielleicht findet sich der ein oder andere da wieder. Ich weiß, wo ich mich wiederfinde. Wie ist das mit dem Telefon, wenn wir beten und das Telefon klingelt? Oder das Handy? Wie ist das mit Arbeit, auch der ehrenamtlichen Arbeit? Oder im Haushalt? Es liegt doch noch so viel darum. Plötzlich steht jemand vor der Tür oder der Besuch verabschiedet sich nicht, bleibt das Fernsehen, Sport oder. Wir sollten wirklich darauf achten, dass wir das, was wirklich wichtig ist, nicht aus den Augen verlieren. Dass wir darauf sehen, was die Aufgabe ist, wirklich wichtig. Wie können wir denn wissen, was Gott von uns will, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, ihn nach seinem Willen zu fragen, mit ihm zu reden, aber auch uns immer wieder mit seiner Vollmacht ausrüsten zu lassen. Wir brauchen das. Und es geht dabei gar nicht, dass wir von Arbeit zu Arbeit gejagt werden. Gott will uns nicht ins Burnout treiben. Er bedrängt uns auch nicht. Es ist an uns, zu ihm zu gehen und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Für mich ist Jesus da ein ganz großes Vorbild. Er geht weg, er geht in die Stille, weg von all dem, was ihn so festhält. Die hätten ihn ja am liebsten da behalten. Er geht dahin, wo ihn keiner stört. Vielleicht bedeutet das für mich manchmal einfach nur die Tür zuzumachen oder das Telefon leise zu stellen. Vielleicht müssen wir uns diesen Platz, wo wir Ruhe haben, erst einmal schaffen. Jesus wusste, wie wichtig diese Zeiten für ihn waren. Und er hat diese Zeiten und diese Nähe zu Gott immer wieder gesucht und zog sich zurück zum Beten. Manchmal die ganze Nacht. Es wäre doch ein Versuch wert, es ihm gleich zu tun. Sich zurückziehen zu ihm, einen Raum der Stille zu suchen. Ein Platz. Zweitens, Jesus hatte in Kapernaum gepredigt. Und er hatte vielen Menschen dort geholfen. Er hatte sie gesund gemacht, hatte sie frei gemacht. Alles lief wie am Schnürchen. Und die Menschen dort wollten ja auch, dass er so weitermacht. Vielleicht geht es uns auch manchmal so. Und das muss gar nicht der fromme Bereich sein. Alles läuft wie am Schnürchen. Aber trotzdem merken wir vielleicht so ganz vorsichtig, so ganz dezent, dass es Zeit ist zu gehen, eine andere Aufgabe zu übernehmen. Vielleicht Platz zu machen für den Nächsten. Vielleicht wirst du woanders gebraucht und irgendwo neu anzufangen heißt ja auch immer etwas Altes gehen zu lassen, aber das Loslassen, das ist ja gar nicht so einfach. Also ich weiß, mich muss man da manchmal schon zu treiben, wenn ich was abgeben soll. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe lange Zeit Kinderarbeit gemacht, Kinderstunde und Sonntagsschule. Und dann irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo das nicht mehr mein Platz war. Aber dieser Schritt von, ich weiß, dass es eigentlich nicht mehr mein Platz ist und mir von Gott zeigen zu lassen, wie es weitergeht, das ist ja nicht so, dass ich sage, ja, hast du so gesagt, glaube ich so und tschüss, so einfach ist das nicht. Das hat auch schon was mit mir gemacht und es fiel mir schwer. Und auch dann zuzulassen, dass andere die Arbeit anders machen. Und wenn dann neue Aufgaben dazukommen und ich merke, alles geht nicht. Oder auch den Gemeindebibelunterricht, das fiel mir ganz schwer, als ich den nicht mehr machen konnte. Wie gesagt, das ist jetzt in der Gemeinde. Vielleicht hat der ein oder andere auch sowas schon im Beruf, im Alltag, zu Hause erlebt. Wie wichtig ist es doch da und wie hilfreich und wie wertvoll, wenn wir beten können. Wenn wir mit Gott darüber reden können, was er will, und dass er uns wirklich seinen Plan zeigt und dass wir dann auch in Ruhe und gestärkt aus diesem Gebet rausgehen können. Jesus ist uns da auch ein Vorbild. Er geht ins Gebet und dann geht er weiter. Diese Aufgabe ist erfüllt. Da warten noch andere. Das ist jetzt mein Auftrag. Und da gehe ich hin. Es war für Jesus bestimmt schwieriger, wenn wir den Menschen Jesus sehen, wieder ins Ungewisse zu gehen, als dort zu bleiben, wo man ihn akzeptiert hat. Jemand hat mal gesagt, Markus beschreibt in seinem Bericht ein typisches Tagwerk von Jesus. Beten, predigen, heilen. Oder ja, Hilfeleistung, Diakonie. Vielleicht ist das auch für uns, nein, nicht nur vielleicht. Ich denke, das ist auch das, wozu wir als Gemeinde aufgerufen sind. Zum Gebet, zur Verkündigung, aber auch zur Diakonie. Bevor die erste Gemeinde gegründet wurde, haben die Apostel ganz lange intensiv gebetet. Es war ihnen ganz wichtig, diese Gemeindegründung, das, was sie taten, unter das Gebet zu stellen, dort zu erfahren, was Gott möchte, dort die Vollmacht zu bekommen, die sie brauchten und dort gestärkt wieder rauszugehen. Und das gilt auch für uns heute noch. Wenn wir als Gemeinde etwas vorhaben, wenn wir etwas tun, dann brauchen wir Arbeiter. Ja, wir brauchen Menschen, die mit anpacken. Aber wir sollten das Gebet nicht außen vor lassen. Dann wird es auch nicht eine Arbeit, wo wir nachher sagen können, haben wir toll gemacht. Ja, wir dürfen uns freuen, weil wir es gut gemacht haben. Aber wir wollen doch den Willen Gottes tun. Und ich kann mich erinnern, als wir diese Abende hatten mit Markus Feil, dass wir auch ganz viel gebetet haben. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, immer wieder zu beten. Vielleicht kommen wir dann auch aus diesem Leistungsdruck ein bisschen heraus. Ein Bruder aus einer großen Gemeinde, der sagte mal zu mir, sie haben da mehrere Musikteams, so mit Schlagzeug und allem, kommt vor und zurück und sagt, also heutzutage kann man sich doch nicht mehr mit einer Gitarre vorne hinstellen. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Und mich macht das traurig, weil es geht nicht darum, dass wir ein tolles Event bieten, dass wir unwahrscheinlich professionell sind. Wir sollten das, was wir können und was wir tun, so gut machen, wie wir es können, ja. Aber es geht darum, dass wir im Gehorsam und in der Vollmacht Gottes ihm dienen, da, wo er uns hinstellt. Und wenn wir dazu nur eine Blockflöte in der Hand haben, weil wir nichts anderes haben und können und Gottes Wort verkündigen können, dann ist das gut und richtig so, weil Gott es will. Ein zweiter Grund zum Rückzug ins Gebet ist die Suche nach dem Willen Gottes. Das habe ich auch schon gesagt. Die Leute in der Geschichte stehen, die haben eine ganz große Erwartung an Jesus. Wie finden wir den rechten Weg, was wir tun wollen und sollen? Auch da ist Gebet das A und O. Da gehen wir zusammen hin, beten wir. Und wenn es uns um uns Einzelne geht und wir beten und wir sind uns nicht klar, was Gott von uns will, dann fragen wir Geschwister, dass sie mit uns beten. Wenn ich manchmal höre, dass jemand sagt, ja, Gott hat mir genau gesagt, das musst du tun, dann klingen bei mir so ein bisschen die Alarmglocken. Weil es manchmal auch missbraucht wird. Weil es einfach so leicht ist, in der Gemeinde zu sagen, Gott möchte, dass ich das tue, wenn ich meinen Willen durchsetzen möchte. Und auch da ist es wichtig, dass wir miteinander beten, dass wir vor Gott treten. Schon bei der Einsetzung der ersten Mitarbeiter in der Gemeinde, da wurden diese Mitarbeiter unter Handauflegung gesegnet und es wurde um Vollmacht gebetet. Und ich freue mich immer, wenn irgendjemand eine Arbeit übernimmt, wenn irgendjemand hier was macht und es wird für ihn gebetet. Unterschätzen wir nicht, was das Gebet bewirkt. Wenn Gemeinde wachsen soll, dann ist es so wichtig, dass wir beten. Natürlich ist viel Arbeit und viel Engagement erforderlich. Aber ohne Gebet kann es nicht gelingen. Jim Fraser arbeitete vor 90 Jahren unter dem Lisu-Stamm in Südwestchina. 10 Jahre lang schaffte er, ohne dass sich jemand bekehrte. Er war ein hochbegabter und disziplinierter Missionar. Es war, als ob alle seine Bemühungen wie an einer Betonwand abprallten. Durch den geschlossenen Widerstand der im Dämonendienst verstrickten Bergleute und seine Machtlosigkeit wurde er immer mehr ins Gebet getrieben. Dann wurde eine Gebetsgruppe in Kanada zu seinen Verbündeten. Plötzlich kam die Wende. Ein Dorf nach dem anderen bekehrte sich. In der Bibel lesen wir, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Ohne Gebet können wir nichts bewirken. Mit Gebet können wir ganz viel tun und Gott wird uns zeigen, wo er uns haben will. Jesus stand sehr früh auf, um an seinem einsamen Ort zu gehen, um Zeit zu finden. Gebetszeit zu finden und zu pflegen kann auch oder bedeutet meistens auch, dass wir es wirklich wollen. Manchmal auch ein Opfer. Für mich wäre das ein ganz großes Opfer, morgens früher aufzustehen und zu beten. Es kostet etwas, aber es zahlt sich aus. Beten ist eigentlich so die Lebensessenz in unserem christlichen Leben. Jesus hielt fest an seinem Auftrag. Es bedeutete für ihn, die Bequemlichkeit zu verlassen und sich auf den Weg zu machen. Aber er wusste, das ist der Weg und das ist das, was Gott von ihm will. Ich wünsche uns als Einzelne, aber auch als Gemeinde, dass wir uns immer wieder darauf einlassen, mit Gott zu reden, dass wir von ihm seinen Willen erfahren, dass er uns stärkt und Vollmacht gibt und dass er uns aber auch zeigt und Grenzen setzt, wenn wir einfach nur noch agieren oder wenn er uns wegschicken will, woanders hin. Das wünsche ich euch und mir. Amen.